Radio Prag, Nachrichten.
Das Umweltministerium ruft zu wenig Geld aus EU-Töpfen zur Bekämpfung von Verschmutzung ab. Bildungsminister Dobesch weiter in Kritik wegen EU-Projekten. Premier Nečas, Pakt zur EU-Haushaltsdisziplin für Tschechien unzureichend. Der Nationale Rechnungshof kritisierte am Montag das Umweltministerium, dass es zu wenig Geld aus EU-Töpfen abgerufen habe, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen. Für den Zeitraum zwischen 2007 und 2013 stünden 18 Milliarden Kronen, umgerechnet 720 Millionen Euro, für die Bekämpfung von Luftverschmutzung zur Verfügung. Das Ministerium habe davon in den letzten 4 Jahren allerdings nur 1,5 Milliarden Kronen abgerufen, erklärte ein Sprecher des Rechnungshofes. In den am schwersten von Luftverschmutzung betroffenen Regionen, wie zum Beispiel Ostrau, Prag, Brno oder Ústí nad Labem, sei kein einziges Projekt angestoßen worden, so der Rechnungshof weiter. Aufgrund der hohen Emissionen drohen der Tschechischen Republik auch Sanktionen durch die EU-Kommission. Am Montag äußerte auch die Regierungspartei Top 09 Kritik an Bildungsminister Josef Dobesch wegen Fehlern bei der Auflage von EU-Programmen. Die Projekte OKNO und SPORT hätten keinerlei Ergebnisse, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Top 09, Peter Gazdík. Dadurch würden nur künstlich Versorgungsposten geschaffen, erklärte Gazdík weiter. In den letzten Tagen hatte die EU-Kommission bereits in einem Brief an das Ministerium den Umgang mit Geldern aus EU-Töpfen kritisiert. Beide Programme hätten zweifelhafte Qualität und keine sinnvolle Auswirkungen. Im Brief wird weiter erklärt, es habe kein belastbarer Finanzplan für beide Projekte existiert, der Großteil der Gelder sei in TV-Spots, Analysen und Unterlagen geflossen. Peter Gazdík betonte indes, dass ein solcher Auftritt des Ministeriums eine Schande für die Tschechische Republik sei und Fähigkeiten Tschechiens ernsthaft in Zweifel stelle, in der EU transparent Geld aus Fördertöpfen abzuschöpfen. Das Verteidigungsministerium hat fast 80 Millionen Kronen, umgerechnet 3,2 Millionen Euro, bei Einkäufen durch die NATO-Agentur NAMSA gespart. Das sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Rudolf Blažek am Montag gegenüber Journalisten. Das Verteidigungsministerium hatte erst im vergangenen Jahr begonnen, mit der zentralen Beschaffungsagentur der NATO zusammenzuarbeiten. Da der erste Kauf ein solcher Erfolg gewesen sei, plane das Ministerium nun die Beschaffung von 50 Exemplaren des belgischen Maschinengewehrs Minimi über die NATO-Agentur. Premier Peter Nečas bezeichnete am Montag den vorliegenden Entwurf für einen Vertrag zur EU-Haushaltsunion als für Tschechien unzureichend. Wenn man wolle, dass Tschechien einen Beitrag leiste und Geld zahle, müsse das Land auch als vollwertiger Partner bei den Verhandlungen anerkannt werden, sagte der Premier bei seiner Ankunft in Brüssel. Auf dem am Montag stattfindenden Gipfel soll über einen Fiskalpakt beraten werden, der den Mitgliedsländern eine strengere Haushaltsdisziplin vorschreibt und eine Schuldenbremse verordnet. Verbindlich soll dieser Vertrag aber nur für diejenigen Länder sein, die auch die Gemeinschaftswährung eingeführt haben. Die Fleischproduktion in Tschechien ist im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 6,2% gesunken, und zwar auf 505.000 Tonnen. Am deutlichsten sank die Geflügelfleischproduktion, und zwar um 9,6%. Dagegen ist der Milchverkauf um 2,3% gestiegen und hat 2,3 Milliarden Liter erreicht. Darüber informierte das tschechische Statistische Amt am Montag. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Auch am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend klar und kalt. Örtlich kann es zu hochnebelartiger Bewölkung kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 6 bis minus 2 Grad Celsius, im Nordosten bei minus 8 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Metern liegen die Tageshöchstwerte nur bei minus 10 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute: Es gilt als eine neue Etappe für ein stärkeres politisches Engagement der Tschechischen Republik in der Weltraumindustrie. Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo zieht nach Prag. Unser erstes Thema: In der Zwischenkriegszeit war die tschechoslowakische Hauptstadt Prag eine Wirkungsstätte des bedeutenden slowenischen Architekten Josip Plečnik. Er beteiligte sich am Umbau der Prager Burg und schuf in Prag die monumentale Herz-Jesu-Kirche. Nun bemüht sich Tschechien zusammen mit Slowenien um die Eintragung des Kulturdenkmals in die UNESCO-Weltkulturerbeliste. Unser zweites Thema. Und zum Schluss des Tagesechos besuchen wir eine Ausstellung, die in der vergangenen Woche in Prag eröffnet wurde. Der Schauplatz steht genauso wie das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag in Brüssel im Zeichen des europäischen Fiskalpakets. Bleiben Sie dran! Nun ist es amtlich, das europäische Satellitennavigationssystem Galileo zieht nach Prag. Einen entsprechenden Vertrag haben der tschechische Verkehrsminister Pavel Dobeš und der Direktor der Europäischen Aufsichtsbehörde für Satellitennavigation Carlo Desdorides Ende vergangener Woche unterzeichnet. Mit Galileo will die EU vor allem dem amerikanischen Global Positioning System Konkurrenz machen. Mehr zu dem Projekt und seinen Effekt für Tschechien sagt Ihnen nun Till Janzer.
Aujourd'hui commence une nouvelle saison pour un plus fort engagement aussi de.
Heute beginne eine neue Etappe für ein stärkeres politisches Engagement der Tschechischen Republik in der Weltraumindustrie, so Carlo Desdorides am Freitag bei der Vertragsunterzeichnung im Regierungsamt in Prag. Der Vertrag, den der Direktor der Europäischen Aufsichtsbehörde für Satellitennavigation unter den Augen von Premier Petr Nečas zusammen mit Verkehrsminister Pavel Dobeš unterzeichnet hat, macht Prag nun offiziell zum Hauptsitz von Galileo. Carlo Desdorides bezeichnete die Weltraumtechnologie als Herzstück der dritten industriellen Revolution. Während er gedanklich bereits nach den Sternen griff, blieb Premier Nečas deutlich erdverbundener in seiner Einschätzung. Konkurrenzfähigkeit ist einer der Imperative für die gesamte Europäische Union. Gerade die Weltraumtechnologie kann eine der Hauptquellen sein für technische Innovationen und damit auch zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit und der Bildung neuer Arbeitsplätze in Europa beitragen. Dies sei auch eine große Chance für Innovationen in der tschechischen Industrie, wie der Regierungschef anfügte. Der Umzug des Verwaltungszentrums für das Satellitensystem Galileo nach Prag bedeutet, dass sich erstmals eine gesamteuropäische Institution auf tschechischem Boden ansiedelt. Mehr als 5 Jahre lang hat Tschechien dafür geworben und sich gegen 10 Konkurrenten durchgesetzt. So waren Athen, München, Rom, Straßburg oder Noordwijk in den Niederlanden gegen Prag angetreten. Karel Dobeš, nicht verwandt oder verschwägert mit Verkehrsminister Dobeš, ist der Beauftragte der tschechischen Regierung für das Satellitennavigationssystem Galileo. Er glaubt, dass die Tschechen zu Recht das Rennen gemacht haben. Wir haben dadurch überzeugt, dass wir wirklich die gesamten 5,5 Jahre gekämpft haben. Zudem haben wir alle Voraussetzungen erfüllt und sind zum Beispiel der Europäischen Weltraumbehörde ESA beigetreten. Regelmäßig haben wir in Brüssel Informationsveranstaltungen über die Tschechische Republik abgehalten. Die tschechische Industrie hat sich aktiv am Programm Galileo beteiligt und wir sind bei einigen Programmen der ESA sehr erfolgreich. Mit Galileo will sich die Europäische Union unabhängig von den USA und ihrem Navigationssystem GPS machen. 2 Galileo-Satelliten kreisen bereits seit ein paar Monaten im All. Die Zahl soll in den kommenden Jahren auf 30 steigen.
Till Janzer hat über das europäische Satellitennavigationssystem Galileo berichtet. Vergangene Woche wurde in Prag das Jahr des Architekten Plečnik feierlich eröffnet. Der slowenische Architekt Josip Plečnik, der vor 140 Jahren geboren wurde, war in den Jahren 1920 bis 1934 in der damaligen Tschechoslowakei tätig. Er beteiligte sich vor allem am Umbau der Prager Burg. Plečnik schuf in der Stadt an der Moldau jedoch auch einen ungewöhnlichen Sakralbau, die monumentale Herz-Jesu-Kirche in Prag-Vinohrady. Dieses Jahr wäre der Bau 80 Jahre alt und nun bemüht sich Tschechien zusammen mit Slowenien um die Eintragung dieses Kulturdenkmals in die UNESCO-Weltkulturerbeliste. Mehr von Martina Schneiberkova.
Die imposante Herz-Jesu-Kirche auf dem Georg-von-Podiebrad-Platz stellt eine Dominante des Stadtteils Vinohrady dar. Die Verwaltung des dritten Prager Stadtbezirks versucht, mehr Touristen in die Kirche zu führen. Die Bürgermeisterin des dritten Prager Bezirks, Vladislava Hujová, hofft deswegen auf das Gelingen des UNESCO-Projektes. Wir bemühen uns gemeinsam mit der slowenischen Seite darum, dass die Herz-Jesu-Kirche neben anderen Werken von Josip Plečnik möglichst bald in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO eingetragen wird. Ich glaube, der dritte Bezirk hat es verdient, dass die Prager Denkmalschutzzone auf diese Weise erweitert wird. In Tschechien steht die Herz-Jesu-Kirche mittlerweile unter besonderem Denkmalschutz. Vor 2 Jahren wurde sie zum nationalen Kulturdenkmal erhoben. Bei den Bemühungen um die Eintragung in die UNESCO-Liste arbeiten tschechische Kunsthistoriker mit ihren slowenischen Kollegen zusammen. Der Vorschlag sei von den Verordneten des dritten Prager Stadtbezirks gekommen, sagt der erste Rat der slowenischen Botschaft in Prag, Jakob Stumpf.
Wir waren vom Anfang an sehr froh, dass wir da eigentlich zusammenarbeiten können. Die beiden Kulturministerien arbeiten sehr eng zusammen und gerade heute verläuft in Ljubljana eigentlich schon die zweite Runde der Gespräche, die dazu bringen sollten, einen Plan herauszuarbeiten, um wirklich die allen Bemühungen weiterzubringen. Wir sind sehr froh, wie diese Gespräche und diese Zusammenarbeit laufen und wir glauben, dass wir da gemeinsam wirklich bei diesem Projekt erfolgreich sein können.
Ist in Slowenien auch Plečniks Prager Herz-Jesu-Kirche bekannt, Jakob Stumpf?
Josip Plečnik oder wie es in Slowenisch heißt, Jože Plečnik, ist sicher der bekannteste slowenische Architekt. Und es ist allgemein bekannt, dass er vor allem in Prag auf der Burg Hradčany tätig war. Trotzdem ist es unter den Fachleuten auch bekannt, dass er sich da beim Bau der Herz-Jesu-Kirche betätigt hat. Aber in der breiteren Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so sehr. Und ich glaube, es wird auch diese gemeinsame Initiative dazu bringen, dass auch in der slowenischen Bevölkerung oder in der Öffentlichkeit bekannter wird, wie sehr Plečnik auch da gearbeitet hat, auf diesem Bereich und in seiner Sakralarchitektur.
Michal Beneš ist beim tschechischen Kulturministerium für die UNESCO-Denkmäler zuständig. Er lobt die tschechisch-slowenische Zusammenarbeit. Bei den Werken von Plečnik handelt es sich um eine einzigartige Verbindung moderner Architektur mit den Vorstellungen antiker Kunst, so der Experte. Im Turm der Herz-Jesu-Kirche gibt es beispielsweise eine herrliche, fast funktionalistische Rampe. Andererseits sind in der Kirche auch altchristliche, an die Antike erinnernde Elemente zu finden. Plečnik war in der Lage, beide so wunderbar zu verbinden, dass dies eine Synthese von höchster architektonischer Qualität ist. Anlässlich des Plečnik-Jahres wurde im dritten Prager Stadtbezirk ein neuer Führer durch die Kirche herausgegeben. Ihn gibt es in 3 sprachlichen Fassungen, darunter auch in Deutsch.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Schneibergova. In der Prager Galerie Roxy Not wurde vergangene Woche eine Ausstellung eröffnet. 15 Studenten der Akademie der Bildenden Künste zeigen hier ihre Semesterarbeiten. Unterstützt wurden sie dabei von einer deutschen Künstlerin. Silke Otto Knapp lebt eigentlich in London, hat aber die Studenten aus Prag im Rahmen einer Gastprofessur 4 Monate begleitet. Mehr zu der Entstehung der Ausstellung und welchen Eindruck die Künstlerin von Prag hat, erfahren Sie von Lena Drummer.
Silke Otto Knapp hat 4 Monate lang eine Gruppe Prager Studenten begleitet. Ihr Ziel? Eine gemeinsame Ausstellung. Doch 15 junge Künstler und Künstlerinnen unter einen Hut zu bekommen, das klingt nach einer Herausforderung. Silke Otto Knapp.
Wir haben uns für eine Arbeit pro Student entschieden. Und haben dann eben versucht, in dem Ausstellungsraum, in dem wir hier sind, wirklich eine Ausstellung zu inszenieren, viel mehr als jetzt nur möglichst viel zu zeigen, viel mehr als eine Werkschau, ein bisschen eine konzentrierte Ausstellung zu konzipieren. Und jetzt nicht Zusammenhänge zu behaupten, die es nicht gibt, sondern die Künstler haben alle ganz verschiedene Identitäten und Herangehensweisen, aber ich würde sagen, als Ausstellung gibt es trotzdem in den einzelnen Räumen interessante Beziehungen, die sich ergeben und es ist natürlich auch eine Erfahrung für einen jungen Künstler oder Künstlerin, über Ausstellungsmachen nachzudenken und wie man was inszeniert und dass das eben auch ein wichtiger Bestandteil ist der Arbeit.
Eine der Künstlerinnen ist Marie Stindlova. Wie hat sie das Gastspiel der deutschen Professorin empfunden?
Es war sehr erfrischend. Silke Otto-Knapp bewegt sich in der großen Welt der Kunst und hat einen guten Überblick. Sie hat zudem eine ganz andere Art zu unterrichten. Sie ist präziser als unsere Professorin und irgendwie systematischer. Da es nur ein Semester war, war es für mich sehr intensiv und interessant.
Sehr intensiv, so beschreibt auch die Gastprofessorin ihre Zeit mit den Studierenden. Viel Zeit zum Beschnuppern hatten sie nicht. Die Ausstellung wollte vorbereitet werden.
Während ich hier war, ging es wirklich ganz stark um Diskussion der Arbeiten von den Studierenden, aber auch sich gemeinsam Dinge im Park angucken, sich Filme angucken. Ich habe Künstler vorgestellt. Also es war wirklich ein Dialog, den wir geführt haben, wo sich einfach so ein bisschen was öffnet, glaube ich, und man eine Perspektive bekommt. Ich auf Prag und die Studierenden auf vielleicht einen anderen Blick, als ihr sonstiger Professor das hat. Und ja, die Ausstellung ist jetzt sozusagen das Produkt.
Silke Otto-Knapp nahm die Studierenden auch mit nach London, wo sie ansonsten lebt. Eine Stadt, die für ihre Fülle an Galerien bekannt ist. Doch welchen Eindruck hat die Künstlerin von der Prager Kunstszene?
Es ist nicht so kommerziell natürlich und es ist alles viel lokaler. Aber ich habe also viele interessante Gespräche geführt, viele Künstler und Künstlerinnen kennengelernt und fand wirklich, also für mich war das sehr interessant, so eine sehr lokale Szene kennenzulernen und da eine Verbindung herzustellen.
Lena Drummer hat die Ausstellung in der Prager Galerie Roxy Nord besucht. Und ihr Bericht war auch der letzte Beitrag in unserem heutigen Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. An diesem Montag werden die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel über den geplanten europäischen Fiskalpakt beraten. Auch Tschechien wird mit am Tisch sitzen, auch wenn noch bei weitem nicht sicher ist, ob es sich beteiligen wird. Eine allfällige Ratifizierung des Pakts wird aber keine einfache Angelegenheit werden. Mehr dazu im folgenden Schauplatz von Robert Schuster.
Schauplatz.
Vergangene Woche hat die tschechische Regierung entschieden, dem Internationalen Währungsfonds einen Kredit zur Stabilisierung des Euro zu gewähren. Der Umfang des Kredits ist indes geringer, als ursprünglich verlangt wurde. Anstatt knapp 90 Milliarden Kronen werden es nun 38 Milliarden sein, mit denen sich Tschechien an der Stabilisierung des Euro beteiligt. Die Mittel dafür kommen von der tschechischen Nationalbank, die dafür auf ihre Devisenreserven zurückgreift. Der Zentralbankrat hat dies allerdings mit der Auflage verbunden, dass der Staat für das Darlehen an den IWF gerade stehen muss, sollte der Kredit, aus welchen Gründen auch immer, nicht zurückgezahlt werden. Weiter offen ist aber, ob sich Tschechien als Nicht-Euro-Land am geplanten Fiskalpakt der Europäischen Union von Beginn an beteiligen wird. Hier gehen die Meinungen innerhalb der bürgerlichen Koalition in Prag nach wie vor stark auseinander. Besonders explosiv ist in diesem Zusammenhang die Forderung von zwei der drei Regierungsparteien. Sie wollen die Bürger in einem Referendum über den Fiskalpakt abstimmen lassen. Das könnte dann am Vorabend eines möglichen Beitritts Tschechiens zur Eurozone geschehen. Dieses Vorhaben, das insbesondere Premier Petr Nečas favorisiert, sorgt seither für Diskussionen, und zwar nicht nur unter den Politikern, sondern auch unter tschechischen Verfassungsexperten. Ist überhaupt eine Volksabstimmung in dieser Frage notwendig? Haben die tschechischen Wähler nicht schon im Jahr 2003, als sie über die Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union abgestimmt haben, allen künftigen Regierungen eine Art Blankoscheck ausgestellt und ihr ein Mandat für alle künftigen Verhandlungen erteilt? Verfassungsexperte Jan Kisela von der Prager Karls-Universität sieht das nicht so.
Das ist einfach eine politische Frage. Unsere Verfassung ist so angelegt, dass bei Verträgen, mit denen Kompetenzen übertragen werden, das Parlament entscheidet, ob darüber mit der Verfassungsmehrheit oder im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden wird. Der Vertrag kann vom Inhalt her banal sein, aber aus politischer Sicht ist er unter Umständen höchst sensibel. Wenn man sich als Politiker diese Entscheidung nicht antun will, dann ruft man einfach das Volk an, in der Erwartung, dass eine Mehrheit den Vertrag ablehnt.
Der Der Europarechtsexperte Pavel Sobora, der ebenfalls an der Karls-Universität lehrt, vertritt im Gespräch mit dem tschechischen Rundfunk die Auffassung, dass eine Volksabstimmung nicht zwingend notwendig ist.
Wir haben uns dazu verpflichtet, dass wir eines Tages den Euro einführen. Natürlich, wenn wir zuvor gewisse Bedingungen erfüllen. Diese Grundverpflichtung sind wir bereits eingegangen. Jetzt darüber abstimmen zu lassen, wäre angesichts der komplexen Materie nicht glücklich. Ich habe zudem meine Zweifel, ob es verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist, eine Volksabstimmung über Fragen abzuhalten, die den Staatshaushalt oder Steuerfragen betreffen. Auch Deutschland, das ansonsten sehr sensibel ist, wenn es um seine Souveränität oder die Verfassungsmäßigkeit geht, hat über den Euro keine separate Volksabstimmung abgehalten. Und leider muss ich zudem daran erinnern, dass ein Referendum auch deshalb gefährlich ist, weil, wie schon so oft in anderen Ländern geschehen, für positiv besetzte Themen die Politiker des Landes, für negative Themen aber das böse Brüssel verantwortlich gemacht werden.
Europarechtsexperte Svoboda glaubt, dass der Euro noch längere Zeit eher für negative Schlagzeilen sorgen wird und daher eine Volksabstimmung auf absehbare Zeit wahrscheinlich negativ ausfallen würde. Aber zurück zu der grundsätzlichen Frage, wie es um die Ratifizierung von internationalen Verträgen in Tschechien bestellt ist. In dieser Frage läuft nämlich nichts ohne den Staatspräsidenten, der gemäß der Verfassung alle Verträge des Völkerrechts durch seine Unterschrift ratifizieren muss. Das Staatsoberhaupt ist dabei aber an keine Fristen gebunden. Der derzeitige Präsident Václav Klaus hat dies bereits einmal fast bis zum Äußersten getrieben. Über mehrere Wochen hielt er die ganze Europäische Union im Bann, als er sich im Herbst 2009 weigerte, seine Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag zu setzen. Letztlich erstritt Klaus damit eine Ausnahmeklausel für Tschechien von der EU-Grundrechtecharta. Dass sich Ähnliches wiederholen könnte, darauf weist auch der Verfassungsexperte Kissala hin.
Eine Verpflichtung kann für die Tschechische Republik nur dann entstehen, wenn der Ratifizierungsprozess vollendet ist. Und diese Vollendung hat der Staatspräsident in seiner Hand. Unklar ist, wie lange dieser Prozess dauern soll oder darf, weil Präsident Klaus bekanntlich Anfang März kommenden Jahres aus dem Amt scheidet. Sollte die Ratifizierung länger dauern, ist es gut möglich, dass der Vertrag über den Fiskalpakt erst vom neuen Präsidenten unterzeichnet wird oder vielleicht auch nicht. Das lässt sich wirklich nicht sagen.
Giselas Kollege Pavel Svoboda sieht im Verhalten von Václav Klaus bereits Grenzen überschritten.
Wie ich unsere Verfassung lese, steht dort nirgendwo, dass wir zwei exekutive Gewalten im Staat haben, die Regierung und den Präsidenten. Vor allem in der Außenpolitik bin ich überzeugt, dass diese von der Regierung geregelt werden sollte. Ich befürchte, dass die Interpretation der Verfassung vom jetzigen Präsidenten bis an die Grenzen seiner Kompetenzen geht, vielleicht diese bereits überschritten hat. Bislang hat aber, wohl aus politischen Gründen, niemand diesen Kompetenzstreit vor das Verfassungsgericht gebracht. Vielleicht ist das mit der Hoffnung verbunden, dass der nächste Präsident nicht mehr bis an diese Grenzen gehen wird. Was aber ist, wenn wir uns irren?
Verfassungsrechtler Kissala verweist aber noch auf einen anderen wichtigen Punkt. Sollte in Tschechien die angestrebte Direktwahl des Staatspräsidenten kommen, dann würde sich auch seine Stellung ändern.
Meines Erachtens basiert diese weiträumige Interpretation der Kompetenzen des Staatsoberhauptes auf Voraussetzungen, die sich ändern können. Nehmen wir an, der Präsident würde künftig direkt gewählt, dann könnte sich auch die Interpretation seiner Befugnisse in außenpolitischen Fragen ändern. Ein Bewerber, der in eine Präsidentenwahl mit dem Ziel geht, eine weitere Übertragung von Kompetenzen in Richtung Europäische Union zu verhindern und aufgrund dieses Versprechens 5 Millionen Stimmen erhält, der hätte dann eine verdammt starke Position. Und die könnte es ihm erlauben, jeden Vertrag dieser Art einfach wegzuwerfen.
Soweit Robert Schuster und sein Schauplatz zum Thema Europäischer Fiskalpakt. Und damit ist der publizistische Teil unserer Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková.